Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend zu den Tagesthemen. Schön, dass Sie dabei sind. Seit fast 3 Monaten ist Donald Trump wieder im Amt und es wird von Tag zu Tag sichtbarer, was er 4 Jahre lang geplant hat und nun umsetzt, die Institutionen der US-amerikanischen Demokratie zu schwächen. Selbst den Supreme Court, das oberste Gericht der USA, übergeht er, wenn ihm die Entscheidung nicht gefällt. Heißt das etwa schon Gewaltenteilung goodbye? Er schafft das Bildungsministerium quasi ab und greift Institutionen in Wissenschaft und Kultur an. Ein besonders lauter Aufschrei ist dennoch nicht zu hören. Auch bei altehrwürdigen Universitäten. Doch die Harvard University stellt sich nun Trump entgegen, auch wenn das den Verlust von Milliarden von Fördergeldern vom Staat bedeutet. Torben Burgers.
Die Harvard-Universität in Cambridge, Massachusetts. Die älteste Hochschule der Vereinigten Staaten und die renommierteste. Ein Ort des freien Denkens und der kritischen Forschung. Beides scheint Donald Trump ein Dorn im Auge zu sein. Der US-Präsident setzt die Universität finanziell unter Druck. 2 Milliarden US-Dollar an Fördergeldern sollen eingefroren werden. Auf True Social droht er heute außerdem mit dem Entzug der Steuerbefreiung. Für die Betroffenen ein klarer Einschüchterungsversuch. Diese Drohungen sind schlichtweg illegal. Donald Trump versucht, Professoren mundtot zu machen, weil er nicht mag, wenn sie etwas anderes sagen als das, was er ihnen vorschreibt. Trump vermutet linksradikale Umtriebe unter Studierenden und Lehrpersonal, vermeintlich sichtbar bei den pro-palästinensischen Protesten des vergangenen Jahres. Nach Meinung des US-Präsidenten haben Harvard und andere Universitäten nicht genug getan, um Antisemitismus auf dem Campus zu bekämpfen und sollten sich dafür entschuldigen. Doch die Forderungen der US-Regierung gehen weit darüber hinaus. Sie verlangt ein sofortiges Ende von Gleichstellungsmaßnahmen, eine Überprüfung der Meinungsvielfalt an der Universität, Disziplinarmaßnahmen bei Campusprotesten und eine Reform der internationalen Zulassungen von Studierenden. Universitäten anzugreifen, ist einer der ersten Schritte in einem autoritären Spielbuch. Wenn man versucht, den Charakter eines Landes als Demokratie anzugreifen, greift man seine Gerichte, seine Presse, seine Juristen und seine Universitäten an. Es ist rücksichtslos, unverantwortlich, illegal, verfassungswidrig und schmerzhaft. Auch im Fall von Kilmer Abrego Garcia testet Trump die Wehrhaftigkeit des Rechtsstaats. Der Familienvater aus Maryland war irrtümlich nach El Salvador abgeschoben worden und sitzt dort in einem berüchtigten Hochsicherheitsgefängnis. Der oberste Gerichtshof hat angeordnet, die Rückkehr Garcias zu erleichtern, eine Anordnung, die die Trump-Regierung offenbar ignorieren will. Die Außenpolitik der USA wird vom Präsidenten gemacht, nicht von einem Gericht. Kein US-Gericht hat das Recht, die Außenpolitik zu bestimmen, so einfach ist das. Auch Anwaltskanzleien sind ins Visier von Trump geraten, vor allem solche, die in der Vergangenheit gegen ihn ermittelt haben. Sie sollen kostenlos für den US-Präsidenten arbeiten, ansonsten gäbe es keine Staatsaufträge mehr. Experten halten das willkürliche Abstrafen von unliebsamen Gegnern für hochproblematisch und verfassungswidrig. Die Ironie und der Grund, warum es illegal sein muss, ist, dass der König in England genau das getan hat. Aus diesem Grund hat die US-Verfassung den König abgeschafft und ein System der gegenseitigen Kontrolle und der Gewaltenteilung geschaffen. Wenn man einen König abschafft, gibt man dem Präsidenten nicht die Macht, die der König nicht hatte. Die Harvard-Universität will standhaft bleiben und die Freiheit von Forschung und Lehre verteidigen. Gegen einen US-Präsidenten, der die Gewaltenteilung in Frage stellt, und den Rechtsstaat herausfordert.
Soweit Torben Burgers aus Washington. Und an dieser Stelle wollen wir das Thema eigentlich noch vertiefen und mit Konstanze Stelzenmüller in Washington sprechen. Es gibt gerade technische Probleme. Wir versuchen das gleich nachzuholen und wechseln daher erstmal in die Innenpolitik. Und zunächst schauen wir auf die CDU, für deren strategischen Kurs Carsten Linnemann zuständig bleibt, weiter als Generalsekretär der Partei. Das gab er heute selbst bekannt. Er werde kein Ministeramt in der neuen Regierung übernehmen. Er war als Wirtschaftsminister gehandelt worden. Tja, und damit dürfte er künftig für solche Plakate wie diese aus dem winterlichen Bundestagswahlkampf verantwortlich sein. Es gibt wohl kaum jemanden, der etwas gegen Bürokratieabbau haben dürfte. Weniger Vorschriften, weniger Anträge schreiben, weniger Stempeleien und weniger Wartezeiten. Versprochen haben das nur schon sehr viele. Und nun soll der Bürokratieabbau, der im Koalitionsvertrag vorgesehen ist, 26 Milliarden Euro pro Jahr einsparen. Was hält die Wirtschaft davon? Jacqueline Piwon hat sich umgeschaut und beginnt in Übigau in Brandenburg.
Mahlzeit!
Helmut Hoffmann ist Unternehmer und Chef von 1200 Mitarbeitern. Seine Firma stellt Trafostationen und Stromkästen her. Noch zu DDR-Zeiten hat Hoffmann die Firma gegründet und sie zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen gemacht. Dass das Lieferkettengesetz nun laut Koalitionsvertrag abgeschafft werden soll, war für ihn eine große Erleichterung.
Wir sind auf dem richtigen Weg, das abzuschaffen, weil das für uns der blanke Irrsinn ist.
Seit Monaten hat Helmut Hoffmann sein Unternehmen auf die Anforderungen des Lieferkettenleistungsgesetzes vorbereitet, hat Schulungen für die Mitarbeiter angeboten und Berater organisiert. Um die Lieferkette komplett nachweisen zu können, müsste Hoffmann für jedes einzelne seiner rund 7000 Teile, die hier verbaut werden, Nachweise erbringen.
Das ist eins von tausenden Teilen, die wir hier haben, die wir kaufen oder herstellen und für die wir dieses Gesetz eben als Behinderung, erhebliche Behinderung ansehen.
Auch Dirk-Jan Durer, Präsident des Bundesverbands Groß- und Außenhandel aus Berlin, kennt den bürokratischen Aufwand auch von anderen Gesetzen. Er ist Unternehmer und hat eine ganze Halle voller Rechnungen, die er 10 Jahre lang aufheben muss, obwohl sie alle auch digital vorliegen.
Neue Rechnungen, neue Lieferscheine, Gelangensbestätigung müssen hier reingebracht werden, die alten Sachen dann eben vernichtet werden. Das bindet einfach Zeit, Kraft und hemmt uns natürlich ein bisschen, ist aber letztlich nicht das Schlimmste, wenn es um Bürokratie geht.
Schlimmer, weil aufwendiger, findet er zum Beispiel Berichtspflichten für Nachhaltigkeit, Umwelt- und Umsatzstatistiken. Auch die sollen laut Koalitionsvertrag künftig wegfallen. Dirk-Jan Durer hatte für diese Arbeit extra 2,5 neue Stellen geschaffen. Die kann er jetzt anderweitig einsetzen.
Ich freue mich auch, dass das, was wir im Koalitionsvertrag, in der Koalitionsvereinbarung sehen, deutlich über das hinausgeht, was frühere Regierungen angestrebt haben. Und jetzt müssen sie es nur noch umsetzen.
Diese Hoffnung hat auch Helmut Hoffmann. Denn das deutsche Lieferkettengesetz sei unnötig, findet er. Zumal die Europäische Union ebenfalls ein Lieferkettengesetz erarbeitet hat, das aber frühestens 2026 umgesetzt wird und weniger Unternehmen betreffen wird.
Unsere Hoffnung ist, dass denen ihr Ehrgeiz nicht unseren deutschen Bedingungen entspricht, dass man das dort lockerer nimmt.
Das will er jetzt erstmal auf sich zukommen lassen und hofft, dass er in Zukunft wieder Kraft in die eigentliche Arbeit stecken kann.
Ja, und zum geplanten Bürokratieabbau der künftigen Bundesregierung hat Yannick Penz vom Bayerischen Rundfunk folgende Meinung.
Wenn wir Deutschen eins lieben, dann unsere Regeln. Allein von den berühmten DIN-Normen gibt es etwa 35.000. So regelt DIN Nummer 18601 zum Beispiel den Abstand der Stäbe auf einem Grillrost, damit die Würstchen nicht durchfallen können. Oder DIN 16194, die bestimmt, wie groß ein Dixi-Klo sein darf. Muss ja alles seine Ordnung haben. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das alles Unsinn ist und weg muss, aber an vielen Stellen haben wir es mit unserer Regelwut einfach übertrieben. Und das merkt man nicht nur an diesen freiwilligen DIN-Normen für die Wirtschaft, sondern leider auch an gesetzlichen Vorgaben, die uns allen das Leben schwer machen. Wer schon mal auf dem Bürgeramt war, wer Elterngeld beantragt hat oder nur sein Auto ummelden wollte, der merkt, in Sachen Bürokratie macht uns so schnell keiner was vor. Dass das bald besser wird, haben schon viele versprochen, nun also auch Union und SPD. Über 60 Mal findet sich das Wort Bürokratie im neuen Koalitionsvertrag. Zum Bürokratieabbau gibt es sogar ein ganzes Kapitel, aber das umzusetzen wird schwer. In der Praxis ist es ja auch kompliziert. Jede Regel besteht aus einem guten Grund und wer sie wieder abschaffen will, macht sich nicht überall beliebt. Aber genau das erwarte ich von einer neuen Regierung, die einen Politikwechsel verspricht. Mal voranzugehen und das Geschrei der ewig Gestrigen zu ignorieren. Digitale Besuche beim Bürgeramt zum Beispiel, längst überfällig. Dass Kindergeld automatisch ausgezahlt wird, auch ohne langwierigen Antrag, ja, bitte schnell. und nicht wieder zögern, wegen des Datenschutzes, wegen irgendwelcher Vorgaben oder sonstiger Bremserargumente. In anderen Ländern funktioniert es ja schließlich auch.
Die Meinung von Yannick Pence. Und nun müsste die Leitung stehen nach Washington D.C. Zugeschaltet ist uns Constanze Stelzenmüller, Direktorin des Center on the United States and Europe. Sie leben seit Jahren in den USA und forschen zu den transatlantischen Beziehungen. Guten Abend nach Washington, Frau Stelzenmüller.
Guten Abend nach Deutschland.
Sie haben selbst an der Harvard-Universität studiert. Das haben wir eben im Beitrag gesehen, was da gerade passiert, wie Trump die Universität angreift. Was steckt hinter dem Machtkampf zwischen Donald Trump und der altehrwürdigen Elite-Universität?
Also ich glaube, man muss hier sagen, dass Harvard hier stellvertretend nicht nur für andere private Universitäten genommen wird, sondern ich glaube für das gesamte amerikanische Bildungssystem, denen die MAGA-Rechte, die ja Trump an die Macht gebracht hat, sozusagen korrupte Elitenbildungsreproduktion vorwirft, um es jetzt mal wissenschaftlich zu formulieren. Natürlich wird da Elitenreproduktion betrieben, aber eben auch ganz wichtige Grundlagenforschung auf einem Niveau, das weltweit Vergleichbares sucht. Und das steht jetzt wirklich, das ist jetzt in Gefahr. Man muss allerdings sagen, dass der Präsident von Harvard, die mit einer der reichsten und dieser privaten Universitäten ist, eine so klare Position bezogen hat, ist auch wichtig für die weniger wohlhabenden und die kleineren privaten Universitäten, auch die öffentlichen, weil die sich damit sozusagen im Schatten von diesem Widerstand geschützt fühlen können.
Dann schauen wir etwas größer drauf. Das ist ja ein sehr radikaler und schneller Umbau, den Trump da steuert in den USA. Und obwohl vieles dabei chaotisch immer wieder aussieht, scheint eine Strategie dahinter zu stecken. Von wem und was ist sein Ziel?
Also ich glaube, es sind eigentlich zwei Gruppen, die hinter und um Trump versuchen, den amerikanischen Staat umzubauen und nebenbei im Übrigen auch die internationale Sicherheitsordnung, die Weltwirtschaftsordnung und die Weltwährungsordnung, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben. Aber innenpolitisch geht es darum, eigentlich die amerikanische repräsentative Demokratie, die ja mal Pate gestanden hat für das westdeutsche Grundgesetz 1949 unter anderem, zu entkernen. Und die sogenannten Checks and Balances, also die Gewaltenteilung und die Gewaltentrennung, die Einhegung der Macht der Exekutive, all das aufzuheben zugunsten einer entgrenzten Exekutive, an deren Spitze dann der amerikanische Präsident mit im Grunde genommen also uneingeschränkter Machtfülle stehen würde. Das ist ungeheuerlich, sowas hat es in der amerikanischen Verfassungsgeschichte noch nicht gegeben.
Sie sprechen die Gewaltenteilung an. Viele haben ja eine lange Zeit gehofft, dass eben diese Gewaltenteilung Trump daran hindert, die Demokratie besonders zu schwächen. Stimmt das dann nicht mehr?
Also ich glaube, ich habe eben von einem Versuch gesprochen, einer Strategie. Ob diese Strategie aufgeht, ob die amerikanische Zivilgesellschaft, die Institutionen, die Mittlerorganisationen, zu denen ja auch die Universitäten gehören, ob die sich nicht doch erfolgreich wehren können, ist, glaube ich, noch offen. Diese Schlacht hat gerade erst angefangen und es war schon beunruhigend, dass sich in den Monaten seit der Wahl und seit der Amtseinführung von Trump am 20. Januar wochenlang erstmal sehr wenig Widerstand geregt hat gegen bereits sehr drakonische Maßnahmen. Aber jetzt sieht man langsam in den Institutionen, auch im Senat und im Kongress, ein Aufblühen, ein sich erstes Regen. Also ich hätte mir das früher gewünscht, viele Amerikaner und Amerikanerinnen auch. Aber ich glaube, jetzt ist der Kampf aufgenommen.
Verschlafen da beispielsweise die Demokraten ihre Aufgabe als Opposition? Weshalb ist es insgesamt im Land dann doch noch so ruhig?
Ich glaube nicht, dass es im Land ruhig ist. Vor ein paar Wochen haben wir gesehen, sogenannte Town Halls, also im Grunde genommen erregte Treffen von republikanischen Kongressabgeordneten in ihren Wahlkampfbüros zu Hause quer durch die USA, wo diese Abgeordneten von Bürgern beschimpft wurden. Sie wurden dann erstmal, glaube ich, von der Parteileitung angewiesen, keine solchen Wahlkampfbüro-öffentlichen Treffen mehr zu machen mit Bürgern. Aber das ist schon, da ist der Unmut sehr groß und der ist spätestens dann, glaube ich, für jeden Amerikaner spürbar geworden mit dem Chaos auf den Finanzmärkten nach dem sogenannten Liberation Day am 2. April, als die Strafzölle verkündet wurden. Weil fast jeder Amerikaner eine aktiengestützte Rente hat, den sogenannten 401k-Plan, und den in der Regel sehr regelmäßig auf einer Börsen-App checkt. Und da wurde auch noch dem Letzten klar, dass das unmittelbar den eigenen Haushalt und das eigene Portemonnaie betrifft. Und das wurde dann sehr schnell an die Abgeordneten und nach Washington gemeldet.
Konstanze Stelzenmüller, vielen Dank für Ihre Analyse und den Blick auf die USA heute Abend. Und die technischen Probleme bitten wir noch einmal zu entschuldigen. Danke Ihnen.
Gern geschehen. Grüße.
Während man in der Politik gerade versucht, die ein oder andere wirtschaftliche, gesellschaftliche Brücke zu bauen, hier bei uns in Deutschland, zerbröseln Sie wichtige Straßenbrücken. Etwa 5000 auf Autobahnen und Fernstraßen sind laut Bundesverkehrsministerium dringend reparaturbedürftig oder müssen abgerissen und neu gebaut werden. Hier trifft es in Berlin gerade eine der wichtigsten Überführungen auf der Stadtautobahn. Jahrelang gab es schon Risse, jetzt wird sie abgetragen. Auch in Magdeburg ist eine zentrale Brücke komplett gesperrt worden, mit massiven Auswirkungen für den Verkehr drumherum. Sven Knobloch.
Magdeburg heute Vormittag. Die letzten Absperrungen werden aufgebaut. Einer der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte der Landeshauptstadt, die Brücke über den Damaschkeplatz, wird voll gesperrt, per Eilbeschluss. An den Abfahrten erste Staus. Auch drunter durch geht's für Autos, Straßenbahnen und Fußgänger nicht mehr. Viele Anwohner werden davon überrascht.
Da muss ich erst mal schauen, wie ich hier noch rüberkomme. Weil das ist der einzige Weg, wie ich in die Stadt hineinkomme.
Es ist schwer nachvollziehbar, möchte ich mal so sagen, dass von heute auf morgen die Brücke ganz gesperrt werden muss, weil akute Einsturzgefahr besteht. Bis gestern sind Tonnen noch drüber gerollt, ne?
Ja, was gemacht werden muss, muss gemacht werden. Und wenn man an die Carola-Brücke denkt, sowas sollte hier in Magdeburg nicht passieren.
Die Dresdner Carola-Brücke, das Symbol für den Zustand der Infrastruktur in Deutschland. Seit ihrem Einsturz im September letzten Jahres werden überall im Land ähnliche Brücken intensiv geprüft. So auch die Magdeburger Brücke. Das am Freitag vorgelegte Gutachten hatte massive Schäden im Inneren des Bauwerks festgestellt.
Wir müssen abreisen, weil die Schadbilder so klar und eindeutig sind, dass wir davon ausgehen müssen, dass die Brücke relativ bald tatsächlich von alleine runterkommen würde, wenn wir sie nicht abreißen. Darum war Gefahr im Verzug.
Das Problem heißt im Osten Henningsdorfer Spannstahl. Experten vermuten, dass der bis 1990 in fast jeder Spannbetonbrücke in der DDR eingesetzt wurde. Doch auch im Westen wurde früher ähnlicher Stahl zum Brückenbau verwendet. Spannstahl ist besonders anfällig dafür, dass Risse entstehen und wachsen und das Material dann schlagartig bricht. In ganz Deutschland sollen mindestens 1000 Autobahn-, Bundesstraßen- und Eisenbahnbrücken dieser Bauart betroffen sein. So auch die Ringbahnbrücke auf der A100 in Berlin, die gerade abgerissen wird. Trotzdem meinen Experten, dass jetzt immer mehr Brücken in die Schlagzeilen geraten, sei kein Grund zur Panik.
Es ist heute eher wahrscheinlich, dass eine Brücke mal ein bisschen schneller aus dem Verkehr gezogen wird, als dass sie zu spät aus dem Verkehr gezogen wird. Also wir sind heute sicherer als vor dem Einsturz der Carola-Brücke.
Ob das Infrastrukturpaket der kommenden Bundesregierung die Situation nachhaltig verbessern kann? Dafür dürfe der Fokus nicht wie bisher auf Neubauprojekten liegen, meint Steffen Marx.
Dieses Geld ist bitter nötig, ohne Frage. Aber ich habe dennoch große Sorgen, dass das auch wieder ausschließlich in Investitionsprojekte gesteckt wird und nicht in die Pflege und Erhaltung.
Dafür bräuchte allein die Stadt Magdeburg bis zu 150 Millionen Euro. Hier am Damaschkeplatz soll bis zum Sommer erstmal eine provisorische Ersatzbrücke entstehen.
Seit fast 4 Jahren sitzen Union und AfD im Deutschen Bundestag bereits nebeneinander. Doch trennte sie bis vor kurzem noch deutlich die Fraktionsgröße. Nun sitzen 208 Abgeordnete von CDU und CSU neben 152 der AfD, die nach der Wahl mit fast doppelt so vielen Abgeordneten vertreten ist. Wie geht die Union und wie die anderen Fraktionen mit dieser starken AfD um? Wie sieht es mit deren parlamentarischen Rechten, wie etwa mit der Besetzung von Ausschussposten aus? In der CDU haben einige darüber jetzt eine Debatte losgetreten. Dominik Hebestreit.
Sie ist die größte Oppositionsfraktion im neuen Bundestag. 152 Abgeordnete hat die AfD und verbindet damit den Anspruch auf wichtige Posten im parlamentarischen Betrieb. Vorsitzende in Ausschüssen zum Beispiel oder einen stellvertretenden Bundestagspräsidenten. Zuletzt ist sie damit wiederholt gescheitert. Nun fordert der stellvertretende CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn, mit der AfD als Oppositionspartei so umzugehen in den Verfahren und Abläufen, wie mit jeder anderen Oppositionspartei auch. Unterstützt wird Spahn von prominenten CDUlern, etwa Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
Es kann keine Zusammenarbeit geben, es kann keine Koalition geben. Aber die eigentlichen demokratischen Rechte, die Rechte, die jeder Abgeordnete, jede Partei in einem Parlament hat, die müssen auch für diese Partei gelten, weil man ansonsten sie stark macht und nicht schwächt.
Die AfD hatte schon wichtige Posten, etwa den Vorsitz im Haushaltsausschuss. 2019 wurde ihr Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt, wegen umstrittener Tweets. Jetzt ein anderer Umgang mit der AfD. Nicht alle in der Union halten das für eine uneingeschränkt gute Idee, insbesondere in bestimmten Gremien.
Ich sehe die Gefahr, die sieht übrigens hier in Spahn genauso, am Abfließen von sicherheitsrelevanten Informationen nach Russland, nach China. Und auch zur Delegitimisierung unseres Staates trägt die AfD bei.
Ein Recht auf die Posten hat die AfD nicht, das hat das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Dennoch, die Partei lässt nicht locker, hofft auf ein Ende ihrer Sonderrolle.
Ich denke, das ist ein erstes Zeichen auch dahingehend, dass die Brandmauer obsolet ist, dass man hier ganz klar im Sinne des Landes, und darum geht es uns als AfD, wir wollen Politik für Deutschland machen, für die deutschen Bürger, für die Interessen Deutschlands. Und ich denke, das ist der erste Schritt der CDU, der zur Normalisierung auch dazu beiträgt, dass Parlamentarismus und die Demokratie auch lebt.
Die AfD sieht schon einen neuen Kurs bei der Union. Wie umgehen mit der AfD im Bundestag? Aus der CDU-Parteizentrale dazu heute keine Antwort, aber die Diskussion läuft.
Man will gegenüber der eigenen Klientel deutlich machen, wir haben zwar eine klare Linie der Abgrenzung, wir werden uns aber den pragmatischen Gepflogenheiten des Parlaments nicht entziehen und werden keine aus Sicht der Kritiker vielleicht zu bezeichnende ideologische Abgrenzung vornehmen, da wo sie nicht notwendig ist.
Der Koalitionsvertrag schreibt Einvernehmen über die Arbeit im Parlament vor. Die CDU müsste die SPD also mit im Boot haben. Und die SPD hat den Vorstoß schon entschieden zurückgewiesen. Ein schweres Manöver also.
Die Migrationspolitik und die polarisierte Diskussion darüber hat unsere Gesellschaft in den vergangenen 10 Jahren tief gespalten. Auch der Aufstieg der AfD hat viel mit der Zeit zu tun, als diese Bilder entstanden 2015, als Hunderttausende Flüchtlinge, viele aus Syrien und Afghanistan, in Deutschland Schutz suchten. Und die damalige CDU-Bundeskanzlerin sagte, wir schaffen das. Wie haben Flüchtlingsunterkünfte in den vergangenen 10 Jahren die Gemeinden verändert? Jenny Rieger war mittendrin in Ellwangen in Baden-Württemberg, wo aus einer Kaserne eine sogenannte Landeserstaufnahmeeinrichtung wurde.
Er brauche Geld, viel Geld, er brauche Arbeit und das schnell, erklärt dieser junge Mann aus dem Maghreb. Deshalb sei er nach Deutschland gekommen. Geschichten wie diese hört Berthold Weiß, der Leiter der Ellwanger Landeserstaufnahmeeinrichtung, kurz Lea, seit 10 Jahren.
Das ist eine typische Geschichte, oder?
Das ist eine ganz typische Geschichte, genau. Ganz viele haben sehr falsche Vorstellungen. Natürlich ist Deutschland im Bild von den Menschen, die zu uns kommen, in den Herkunftsländern, ist es ein Wunderland, wo Milch und Honig fließen.
Daran habe sich in den vergangenen 10 Jahren nichts geändert. Aktuell leben in der Ellwanger Lea etwa 300 Menschen, hauptsächlich aus Syrien, der Türkei und aus Sri Lanka.
Wir haben Zugänge von aktuell 4,5 Personen pro Tag, von daher sehr, sehr ruhig, eigentlich alles entspannt.
Aber es gab auch andere Zeiten. Eröffnet wurde die Lea im April 2015 auf dem Höhepunkt der sogenannten Flüchtlingskrise. Schon einen Monat später war die erlaubte Obergrenze von 1.000 Flüchtlingen erreicht. Im Sommer 2015 dann sind es schon 4.500 Menschen, die sich in der ehemaligen Bundeswehrkaserne drängen, gar in Zelten schlafen, eine Unterbringung am Anschlag und eine Stimmung. Die kippt.
Und zwar hatten wir eine sehr, sehr schwierige Gruppe, alleinreisende Männer aus den Maghreb-Staaten. Da waren viele Kriminelle dabei mit Ladendiebstählen. Die haben hier die Feuerwehr zum Wahnsinn getrieben, indem sie mutwillig Feueralarme ausgelöst haben, teilweise dreimal in einer Nacht, wo die Feuerwehr hier anrücken musste. Und sowas verzeiht einem weder die Feuerwehr noch die Bevölkerung.
Ellwangen ist eine kleine Stadt auf der Ostalb, 25.000 Einwohner und zwischenzeitlich fast 5.000 Flüchtlinge, die sich hier auf dem Platz um das öffentliche WLAN scharten, die das Straßenbild für manche bunter, für andere bedrohlich machten. Ladenbesitzer berichten von Diebstählen, von sexueller Belästigung. Andere sind stolz, dass "Wir schaffen das" in Ellwangen mehr als nur eine Kanzlerinnenparole war.
Ich finde, wir haben es ganz gut gemacht.
Man sieht natürlich, dass die sich hier bewegen. Aber meines Erachtens ist es erträglich.
Ich sage da nichts drüber.
Warum?
Ich wohne in der Nähe und erlebe einige Sachen.
Als die ersten Flüchtlinge kamen, war Volker Grab Bürgermeister. Die damalige Welle der Hilfsbereitschaft aus der Ellwanger Bevölkerung werde er nie vergessen, sagt das Grünen-Mitglied. Inzwischen jedoch sei die anfängliche Euphorie auch bei ihm einer Ernüchterung gewichen.
Es ist hier in dem kleinen Mikrokosmos deutlich geworden, wo die großen Probleme liegen. Dass die Menschen, die zu Unrecht hier sind, die hier Straftaten begehen, dass da nicht schnell genug reagiert wird. Und ich glaube, man darf da nicht die Augen davor verschließen, sondern man muss die Dinge benennen. Nur dann hat man die Chance, wirklich aus diesem Dilemma rauszukommen.
Das Dilemma, das er meint, es ist der Rechtsruck in der Gesellschaft, die zunehmende Flüchtlingsskepsis. Die spürt auch Berthold Weiß, ebenfalls aktiv bei den Grünen. Um die Ellwanger Bevölkerung mitzunehmen, hat er von Anfang an auf Offenheit gesetzt, hat Führungen durch die Lea angeboten, den Menschen gezeigt, was gut läuft und auch immer klar benannt, was nicht.
So eine Ehrlichkeit, hätte das der gesamten Flüchtlingspolitik der vergangenen 10 Jahre gut getan?
Also nicht nur der vergangenen 10 Jahre, sondern ich behaupte, das würde auch heute gut tun. Alleinreisende Männer aus den Maghreb-Staaten haben eine deutlich überdurchschnittliche Kriminalitätsquote. Und da würde ich mir von der Politik einfach auch wünschen, dass sie uns das notwendige Handwerkszeug an die Hand geben, damit wir damit umgehen können. Wissen Sie, wenn ich jemand habe, der 5 oder 6 Ladendiebstähle begangen hat und ich kann dem nicht mal das Taschengeld kürzen, dann ist das für uns schon bitter.
Ende des Jahres läuft der Vertrag mit dem Land aus. Die Lea soll aufgelöst, die verbliebenen Flüchtlinge umverteilt werden. Dann entsteht hier ein Neubaugebiet und ein Kapitel Flüchtlingsgeschichte geht zu Ende, zumindest für Ellwangen.
Und wir kommen zum Nachrichtenüberblick und den hat Thorsten heute für uns.
Europa ist wegen des Klimawandels immer mehr von Wetterextremen betroffen. Das geht aus dem Bericht des EU-Klimadienstes Copernicus und der Weltorganisation für Meteorologie hervor. Demnach war 2024 das bislang heißeste Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen. Außerdem hätten heftige Stürme und Überschwemmungen zugenommen. Mindestens 335 Menschen seien dabei gestorben. Sie wurde bereits in einzelnen Regionen getestet. Ab dem 29. April soll die elektronische Patientenakte in ganz Deutschland nutzbar sein. Das kündigte der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Lauterbach in einem Schreiben an eine zuständige Digitalagentur an. Sicherheitsprobleme für den Massenbetrieb seien gelöst. Mit der elektronischen Patientenakte sollen Arztpraxen auf Informationen wie Laborwerte, Impfungen oder Rezepte zugreifen können. Das soll die Behandlung verbessern und gefährliche Medikamentenkombinationen verhindern. Patientinnen und Patienten können der Nutzung widersprechen. Nach dem russischen Raketenangriff auf die Stadt Sumy hat der ukrainische Präsident Selenskyj die Entlassung des dortigen Militärgouverneurs angeordnet. Der hatte ukrainischen Medien zufolge eingeräumt, dass zum Zeitpunkt des Angriffs eine Ordensverleihung an Soldaten stattgefunden habe, die aber nicht von ihm veranlasst worden sei. Am Sonntag waren im Stadtzentrum von Sumy 35 Menschen getötet worden, fast ausschließlich Zivilisten. Moskau hatte erklärt, die Attacke habe einem Treffen ukrainischer Kommandeure gegolten. In Moskau sind vier russische Journalisten wegen angeblicher Zusammenarbeit mit dem Kreml-Kritiker Nawalny zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Sie müssen 5 Jahre in einer Strafkolonie verbüßen. Das Gericht wirft ihnen Extremismus vor. Die Journalistin und ihre Kollegen hatten unter anderem über die Strafverfahren gegen den verstorbenen Oppositionspolitiker Nawalny berichtet, teils auch für ausländische Medien. Die Bundesregierung kritisierte das Urteil scharf. Auf einer internationalen Konferenz für den Sudan in London haben die EU und Großbritannien beschlossen, ihre finanzielle Hilfe für das Bürgerkriegsland deutlich aufzustocken. Deutschland will sich mit rund 125 Millionen Euro beteiligen. Die Vereinten Nationen beschreiben die Lage in dem ostafrikanischen Land als die weltweit größte humanitäre Katastrophe. Seit 2 Jahren kämpfen im Sudan Truppen der Militärregierung gegen die RSF-Miliz um die Vorherrschaft. 13 Millionen Menschen sind auf der Flucht, bis zu 30 Millionen von Hunger bedroht.
Machen wir jetzt noch die Bekanntschaft mit einem Pinguin. Meist sind sie ja in Gruppen zu finden, treu watscheln sie hintereinander her im eleganten Frack und mit weißer Hose. Zu den traditionellen Haustieren gehören sie nicht. Und dennoch ist eine skurrile wie liebevolle Geschichte von einer Beziehung zwischen Mensch und Pinguin überliefert und nun verfilmt. Der Vogel, der nicht fliegen, aber so herrlich vornübergebeugt watscheln kann, ist Freund, Helfer und Berater. Eine wahre Geschichte zu sehen im Film Der Pinguin meines Lebens. Klaus Lesche stellt ihn vor.
Er hat am Strand einen ölverschmierten Pinguin gerettet und im Hotel gesäubert, nicht unbedingt aus Tierliebe. Tom Michel wollte nur Carina beeindrucken, damit sie über Nacht bleibt. Doch der Sex fällt aus, die Frau geht weg.
Hey, was ist mit dem Pinguin?
Gute Frage. Alle Versuche, ihn loszuwerden, scheitern. So nimmt Tom den Pinguin mit ins Internat nach Buenos Aires, an dem er Englisch unterrichtet. Nicht gerade vorschriftsmäßig, doch der Pinguin wird geduldet und bald probiert Tom das Tier sogar im Unterricht aus.
Also, ich mache euch einen Vorschlag. Wenn ihr mir den Rest der Stunde helft, herauszufinden, was das Gedicht wirklich bedeutet, dann dürft ihr ihn in der Mittagspause alle mit Fisch füttern.
Deal. Solche Belohnungen lassen die Lernkurve der bis dahin apathischen Schüler rasant ansteigen. Auch andere Lehrer setzen auf Toms Pinguin. Er sorgt für ein wenig Ablenkung vom bedrückenden Alltag in Argentinien. Ein Putsch hat das Land in eine Militärdiktatur verwandelt. Viele vertrauen dem Pinguin sogar ihre Sorgen an, selbst der Internatsleiter.
Ich sollte mich vermutlich nicht beklagen, aber es ist wirklich einsam, ich zu sein.
Das hätten Sie nicht verraten dürfen. Er kann den Schnabel nicht halten.
Der Pinguin meines Lebens ist keine erfundene Geschichte, es ist Tom Michels Geschichte. Der Ex-Lehrer weiß, warum Menschen positiv auf Pinguine reagieren. Wie Menschen stehen Pinguine auf 2 Beinen. Sie schauen uns direkt an, wenden ihren Kopf und scheinen uns tatsächlich zuzuhören. Toms Pinguin macht Lehrer und Schüler neugieriger, mitfühlender, verantwortungsbewusster und damit auch klüger. Vielleicht sollten auch deutsche Schulen standardmäßig mit diesen flugunfähigen Vögeln ausgerüstet werden. Vielleicht sorgen Pinguine ja für PISA-Erfolge.
Ja, und der Film Der Pinguin meines Lebens kommt kommende Woche Donnerstag in unsere Kinos. Und auch an dieser Stelle werden wir jeden Tag klüger, wenn Carsten Schwanke für uns aufs Wetter blickt. Allein schon, weil wir dann wissen, was wir morgen anziehen sollten, Carsten.
Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Es ist alles dabei. Zu warm, zu kalt. Es fällt auch Regen und es gibt natürlich auch morgen wieder trockene Phasen. Bevor ich das genau auseinander analysiere, werfe ich euch auch noch erstmal einen Blick auf diesen europäischen Klimabericht des Jahres 2024. Haben wir gerade schon im Nachrichtenblock von gesehen. Da gibt es in diesem Bericht diese Grafik, neben vielen anderen Grafiken. Die zeigt die Temperaturkurve des letzten Jahres von Europa. Was ich hier sehr interessant finde, selbst in Zeiten des Klimawandels ist es nicht ausgeschlossen, dass es nach wie vor zu kalte Phasen gibt, aber diese zu kalten Phasen waren auf wenige Wochen oder Tage beschränkt und in der meisten Zeit des Jahres 2024 lag die Temperatur deutlich über dem langjährigen Mittel und vor allem in den Sommermonaten wurden immer wieder neue Allzeitrekorde aufgestellt, hier dunkelrot zu sehen. Und Stichwort Wärme, auch vor allem in der Osthälfte Deutschlands geht es in den nächsten Tagen deutlich zu warm weiter. Beispiel Dresden, 15-Tage-Trend. Wir haben auch hier mal das langjährige Mittel dazugelegt und wir sehen gerade in den nächsten nächsten Tagen wird es deutlich zu warm sein. Und morgen und übermorgen werden wir in der Osthälfte Sommertage erwarten mit mehr als 25, örtlich bis zu 28 Grad. Im Westen hingegen sieht es etwas anders aus. Da fließt deutlich kältere Luft heran, Beispiel Köln. Da wird es in den nächsten 3-4 Tagen eher Richtung 10 bis 12 Grad gehen bei den Höchsttemperaturen. Wir liegen genau in einer Luftmassengrenze. Das Wetter dazu bringt dann auch viele Wolken und immer wieder Regenschauer oder Gewitter. Ganz aktuell übrigens im Breisgau. Die Gewitter lassen nach, aber diese Wolken mit den Schauern ziehen auch morgen Vormittag langsam hier in der Westhälfte nach Norden. Übrigens in der Osthälfte viel Sonnenschein, nur wenige Wolken und weiterhin trockenes Wetter. Und am Nachmittag bildet sich in der Mitte, genau an der Luftmassengrenze, bilden sich stärkere Schauer und Gewitter. Die Temperaturen heute Nacht meistens 7 bis 13 Grad. Und am Tage sehen wir die großen Temperaturunterschiede. Im Westen nur noch 10 bis 13 Grad. In der Mitte 22 bis 25, im Osten bis zu 27 Grad. Am Donnerstag dann im Osten bis zu 28 Grad. Immer wieder im Westen vor allem Schauer und Gewitter. Am Freitag kommen die Schauer und Gewitter langsam auch in die Osthälfte voran.
Danke dir, Carsten, für diesen Ausblick. Und das waren unsere Tagesthemen. Hier im Ersten geht es weiter mit der Reportage »Wenn Ärzte Fehler machen«. Wir sind morgen wieder für Sie da mit neuen Tagesthemen. Bis dahin und eine gute Nacht. Tschüss.